Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen, Machern und Vordenkerinnen aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für mittlerweile über 75 deutschsprachige Familienunternehmen. Vor über 4 Jahren habe ich den Maschinenraum initiiert und vor über 3 Jahren haben wir diesen Podcast gestartet. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir sind zu Gast in Taufkirchen, sprechen mit Jochen Schweizer in der Jochen Schweizer Arena. Ich finde, die Folge ist deswegen so besonders, weil sie sehr persönlich an der einen oder anderen Stelle auch etwas Emotionales. Vor allem aber, weil die Unternehmensgeschichte und die persönliche Geschichte von Jochen Schweizer wie kaum eine andere Geschichte so eng miteinander verwoben sind. Freut euch auf diese Folge. Doch bevor wir in das Gespräch einsteigen, starten wir wie immer mit dem Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Es ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen. Und zwar buchstäblich. Jochen Schweizer hat das Bungee-Jumpen in Deutschland populär gemacht und das Geschäft mit Erlebnisgutscheinen erfunden. Aber von Anfang an. Schweizer wächst als Kind einer alleinerziehenden Mutter in Heidelberg auf und besucht eine Waldorfschule. Später wird er Extremsportler, stürzt sich im Kajak Wildbäche hinab und arbeitet als Stuntman. Aus seinem Hobby macht Schweizer ein Geschäftsmodell. 1989 eröffnet er die erste Bungee-Anlage Deutschlands. Schnell folgen weitere und die Kräne stehen bald über das ganze Land verteilt. Doch 2003 kommt es zur Katastrophe. Bei einem Sprung reißt das Seil. Der junge Mann verunglückt tödlich. Schweizer gerät in eine schwere Krise. Aus dem Tief startet er später neu und krempelt auch sein Unternehmen um. Schweizer verkauft nun Erlebnisgutscheine im Internet, sei es für Ballonflüge, Tauchkurse oder Schlittenhundfahrten. Die Mehrheit der Firma, die weiter seinen Namen trägt, hat Jochen Schweizer vor einigen Jahren an ProSiebenSat.1 Media verkauft. Er selbst konzentriert sich jetzt auf die Jochen Schweizer Arena, eine Erlebniswelt in Taufkirchen bei München. Der Unternehmer schlägt heute ruhigere Töne an, redet über Meditation und seine dritte Lebensphase. Über die und über die Anfänge, darüber spricht Jochen Schweizer jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Jochen, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Willkommen bei mir zu Hause in meiner Jochen Schweizer Arena.
Du sagst es, wir sind heute ausnahmsweise, nehmen wir die Podcast-Folge nicht aus dem Maschinenraum auf, sondern sind hier bei dir in der Jochen Schweizer Arena. Erstmal vielen Dank für die Gastfreundschaft. Wir hatten gerade schon eine kleine Tour bekommen, haben die Leute schweben, fliegen und surfen gesehen. Sehr beeindruckend. Wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du, dass unsere Gäste an der Maschinenraum Espresso Bar, dort haben wir auch eine tolle Espresso-Maschine, wir hatten gerade drüber gesprochen, immer eine bekannte Person treffen und die ein fiktives Gespräch führen. Jetzt sind wir nicht im Maschinenraum, sondern hier. Stell dir vor, du würdest an eurer Espresso-Bar hier in der Jochen Schweizer Arena Amelia Earhart treffen. Eine Legende der frühen Luftfahrt. Amelia war eine echte Überfliegerin im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie war die erste Person, die zweimal einen Atlantikflug unternommen hat. Das erste Mal im Jahr 1928. Da war sie noch als Passagierin unterwegs und das zweite Mal dann 1932, da hat die Flugpionierin und auch Frauenrechtlerin sich selbst an den Steuerknüppel gesetzt und ist über den Atlantik geflogen. Stell dir vor, du würdest sie hier in Taufkirchen treffen, an eurer Espresso-Bar. Ihr würdet ins Gespräch kommen. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr sprechen?
Ich würde ins Gespräch kommen mit ihr, mit meiner Überzeugung, dass der Mensch, der fliegt, eine eigentliche Regel bricht. Denn als Menschen sind wir vermeintlich dafür gemacht, aufrecht über die Erde zu gehen. Und man könnte ja sagen, wenn der Mensch hätte fliegen sollen, können sollen, dann hätte die Schöpfung ihm möglicherweise Flügel geschenkt, indem der Mensch also trotzdem fliegt, durchbricht er die eigentlich für ihn selbst vermeintlich vorherbestimmte Daseinsebene und begibt sich in eine Nichtwelt, in eine Welt, für die er eventuell nicht vorgesehen ist. Er begeht einen Regelbruch. Und einer der großen Regelbrecher der Geschichte war für mich Leonardo da Vinci. Und ich habe in einer amerikanischen Biografie mal folgenden Satz von ihm gelesen. Und den würde ich zitieren. Mhm. When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes skyward. For there you have been and you always long to return. Und für mich als leidenschaftlicher Drachenflieger, Gleitschirmflieger, Fallschirmspringer waren diese Momente zwischen Himmel und Erde immer extrem faszinierend. Und ich glaube, da hätten wir sehr schnell einen gemeinsamen Nenner gefunden.
Mhm. Wie würdest du dich als Person vorstellen? Also würdest du sagen, ich bin Jochen Schweizer oder hi, ich bin der Jochen. Was würdest du sagen, was du machst?
Das hängt von der Person ab, der ich begegne. Mit ihr würde ich vielleicht darüber sprechen, dass ich 500 Höhenflüge gemacht habe mit dem Drachen, dass ich tausende Male aus Flugzeugen gesprungen bin. Wobei für einen Piloten ist das ja völlig unverständlich. Ein Pilot sagt immer, ich wüsste nicht, warum ich freiwillig aus einem flugfähigen Luftfahrzeug aussteigen sollte, während es fliegt. Wir Fallschirmspringer sehen das anders, da bist du sofort in einem guten Gespräch. Also ich würde mich nicht als Unternehmer vorstellen oder als Erfinder von diesem oder jenem. Vielleicht würde ich erwähnen, dass ich den Weltrekord halte für den tiefsten Bungee-Sprung aller Zeiten, 1000 Meter tief, das steht im Guinness-Buch der Rekorde. Und sie würde möglicherweise den Kopf schütteln und sich die Frage stellen, warum macht der sowas? Mhm. Und dann kommt man schon ins Gespräch.
Und warum macht der sowas? Also was suchst du in solchen Momenten mit solchen Erlebnissen?
Also diesen Weltrekordsprung, ich war jung und ich brauchte das Geld. Ich war Stuntman, das war eine Produktion für Fisherman's Friend anlässlich der Einführung der neuen Pastille Lemon. Und da gab es einen internationalen Claim, der hieß Have a Strong Experience, also die Pastille zu nehmen, Have a Strong Experience. Und die haben einen Stuntman gesucht, der etwas tut, was noch nie getan wurde. Und dann kam eben Fisherman's Friend um die Ecke und haben mich eben gefragt, ob ich fürs Guinness Buch der Rekorde über 1000 Meter tief in der Lage wäre zu springen. Und das habe ich gerechnet. Das ist gar nicht so einfach, weil man über eine Tonne Gummiseil in der Luft hat, was schneller fällt als ein menschlicher Körper aufgrund der höheren Dichte. Es war durchaus anspruchsvoll, der Job. Und da würde sich dafür interessieren, ja, weil alleine nochmal die Beschleunigung, wenn du aus einem Flugzeug springst, dass du erstmal 11 Sekunden beschleunigst, dann hast du Freifallgeschwindigkeit erreicht. Das sind dann 50 Meter pro Sekunde. Ich bin aber fast 100 Meter pro Sekunde schnell gefallen, weil mich das Seil mit in die Tiefe gerissen hat. Da kann man viel über Aerodynamik sprechen, über Schwerkräfte, über Erdanziehungskraft, über Luftwiderstand, der im Quadrat zur Geschwindigkeit steigt. Das muss eine Fliegerin einfach interessieren.
Jochen, in der Schule früher, warst du da eigentlich besser in Mathe und Physik? Oder in Sport?
Ja, in Sport natürlich.
Weil du gerade gesagt hast, du hast alles ausgerechnet und sowas, das braucht ja schon auch ein gewisses physikalisches Verständnis, um sich in diese Extremsituation zu begeben.
Ich bin ja nicht erfolgreich geworden, weil ich alles selber zu können glaube, sondern wissend, was ich nicht kann, suche ich mir immer Spezialisten. Und mein Freund Professor Dr. Manfred Klingmann, damals Mathematikprofessor an der Uni in Heidelberg, der hat das System gerechnet.
Lass uns ruhig nochmal wieder einen Schritt zurückgehen zur Schule. Wir haben ja eben schon gehört, du hast eine Waldorfschule besucht. Inwiefern würdest du sagen, hat dich das geprägt und was hat das mit dir gemacht sozusagen?
Das hat mich absolut geprägt, denn Rudolf Steiner ist ja der Begründer der Anthroposophie, ein deutscher Philosoph. Von ihm kommt das berühmte Werk Philosophie der Freiheit. Und als Waldorfschüler kommt man natürlich, ich bin anthroposophisch erzogen, kommt man natürlich in Berührung mit der Philosophie und dieser freiheitlichen Idee dahinter. Und Rudolf Steiner fragt ja in seinem Hauptwerk, was hat der Mensch für eine Sendung auf der Welt? Und antwortet, indem er sagt, die er sich selbst setzt. Und das finde ich faszinierend. Denn er sagt ja auch, du musst schon eine Vorstellung davon haben, wer oder was du sein willst. Denn nur wenn du diese Vorstellung hast, kannst du das auch werden. Und als bei mir das Bewusstsein einsetzte, etwa im Alter von 15 Jahren, war es hilfreich, dass ich in dieser Struktur war, in der mir die Freiheit geschenkt wurde, mir selber zu überlegen, wer oder was ich sein will. Man hat mir nicht irgendwelche Ziele übergestülpt, was ich zu tun hätte oder was ich mal werden sollte, wobei ich das problematisch finde. Ich frage nie einen jungen Menschen, was er mal werden will. Das impliziert nämlich, dass er jetzt gerade noch nichts ist. Also ich frage ihn, was willst du aus deinem Leben machen? Wie willst du dich entwickeln? Was für ein Mensch möchtest du sein? Welche Emotionen möchtest du erfahren? Und welche Erlebnisse braucht es, um diese Emotionen erfahren zu können, die du erfahren willst? Und was für ein Mensch musst du werden, damit du das erleben kannst, was du erleben willst? Das sind die zentralen Fragen.
Das klingt ja sehr positiv alles. Zuletzt gab es auch relativ viel Kritik an Waldorfschulen. Also es wurde teilweise mit Sekten verglichen. Die esoterische Weltanschauung ist in die Kritik geraten. Es war teilweise sogar von Gewalt durch Lehrkräfte die Rede. Hast du das so erlebt in deiner Kindheit?
Nein, überhaupt nicht. Es scheint ein Phänomen unserer Zeit zu sein, dass man an allem und jedem Kritik übt. Aus jeder Ecke meint irgendjemand das Recht zu haben, irgendetwas zu kritisieren. Und es bleibt ja dann auch immer irgendetwas hängen. Ich persönlich kann sagen, für mich war das der perfekte Weg, zu dem zu werden, der ich heute geworden bin. Und all die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, waren nicht existent.
Wobei es ja durchaus unterschiedliche Erfahrungen geben kann. Es kann ja an der einen Schule so und an der anderen so gewesen sein.
Ich kann Ihnen sagen, das, was Sie gerade zitiert haben, kann an jeder Schule stattfinden. Das kann überall stattfinden. Und es ist einfach nicht fair, wenn sowas stattgefunden hat, in welchem System auch immer, dann deswegen das System zu kritisieren, weil das wirft das falsche Licht. Also nochmal, ich kritisiere diese ständige Kritik an allem und jedem und wir sollten aufhören, die Dinge, die Stabilität geben, die Struktur geben, ständig in Frage zu stellen. Wenn ich nämlich alles in Frage stelle, was uns in diesem Leben, in diesem Land Struktur und Stabilität gibt, dann führt es ins Chaos.
Thema Waldorfschule. Wir hatten schon auch andere Gäste im Podcast, die auch diesen Weg begangen haben, diese Ausbildung genossen haben. Zum Beispiel Christoph Werner, der jetzige Unternehmer hinter DM Drogeriemarkt. Christoph Werner beschreibt sich als Unternehmer, als Familienunternehmer. Du hast dich gerade in dem fiktiven Gespräch mit der Flugpionierin Amelia nicht als Unternehmer vorgestellt. Das mag dieser Situation geschuldet gewesen sein.
Für einen Christoph Werner würde ich ganz anders entgegentreten. Ja, ich bin ja auch Unternehmer.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Wie ist so deine unternehmerische Perspektive? Wie würdest du dich als Unternehmer beschreiben?
Wir sind alle Unternehmer. Katja ist Unternehmerin. Du bist Unternehmer. Jeder, der hier zuhört, ist Unternehmer. Wir sind nämlich alle zuallererst Unternehmer unserer eigenen Leben. Jeder Mensch ist zunächst mal Lebensunternehmer. Und sein Leben, das ist das, was er unternimmt. Danach, ob ich dann Angestellter bin, Journalist, Wissenschaftler, Künstler, Sportler, Profi, was auch immer, bleibe ich aber immer Lebensunternehmer. Und wenn ich mal begriffen habe, was Unternehmer sein und Unternehmertum bedeutet, dann begreife ich etwas ganz Einfaches. Als Unternehmer muss man was unternehmen. Nicht wahr? Und wer was unternimmt, ja, der kann Fehler machen. Im schlimmsten Fall können wir scheitern. Und wenn das passieren sollte, dass wir scheitern, dann kommt es alleine darauf an, wie wir mit dem Scheitern umgehen. Because the problem is not the problem. The problem is our attitude about the problem. Und diese Einstellung, dass in jedem Wagnis eben auch ein Risiko liegt, aber jedes Risiko auch eine Chance beinhaltet, bin ich stolz auf jeden Selbstständigen, auf jeden jungen Unternehmer, der es wagt, etwas zu unternehmen, der ein Risiko eingeht. Osho hat mal gesagt, du kannst das Leben nur gefährlich leben. Denn ich glaube, ja, wer was riskiert, der kann verlieren. Aber wer nichts riskiert, der verliert garantiert. Und deswegen meine ich, dass wir bereit sein müssen, bestimmte Risiken, also vertretbare, überschaubare, möglichst kalkulierbare Risiken einzugehen in unserem Leben. Und ich habe tatsächlich bestimmte Erkenntnisse, die ich als Stuntman, als Extremsportler generiert habe, die habe ich letztlich übertragen auf mein Leben als Unternehmer.
Ich hatte vor einigen Wochen einen LinkedIn-Post geschrieben zum Thema Optimismus, weil ich finde, wir brauchen mehr Optimismus und auch mehr Mut in unserer Gesellschaft. Und da habe ich viele Reaktionen drauf bekommen, unter anderem eine Reaktion oder mehrere Reaktionen, dass Optimismus häufig auch eine Charaktereigenschaft ist, die man in die Wiege gelegt bekommt und nicht lernen kann.
Da wird es eine Fraktion derer geben, die sagen, alles ist Prägung, ja. Hm. Und es ist jetzt gerade, gehörst du der Genetikerfraktion, das hast du geerbt. Ich persönlich glaube, entscheidend ist doch der Satz, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Welche Gegenfrage müsste das jetzt bei dir auslösen? Schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Welche Frage löst es aus?
Erstmal, welches Holz ich habe.
Klar.
Und was,
klar.
Wie mein Messer aussieht, mit dem ich das schnitze.
Na, also genau, die Frage lautet dann jedem antwortet immer gleich. Ja, aber aus welchem Holz bin ich denn eigentlich gemacht? Und ich bin jetzt im 67. Lebensjahr und ich habe ja in Summe mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt, aber auch falsche, auch dramatische Fehler, die ich begangen habe. Ich glaube, wir sind erstmal alle Teil einer genealogischen Kette. Das müssen wir anerkennen. Also in den letzten 30.000 Jahren hat sich der Genpool verdichtet, kam bei den Urgroßeltern an, dann bei den Großeltern, dann kamen deine Eltern und ein letztes Mal wurde gewürfelt und dann kamst du auf die Welt. Du bist aber dennoch Teil einer genealogischen Kette und es sind bestimmte Merkmale in dir verankert, die nicht durch Prägung entstehen, sondern durch Vererbung. Mhm. Das zweite Element ist deine Geworfenheit. Also wie bist du eigentlich in diese Welt geworfen worden als Kind? Bist du das Kind gebildeter Akademiker, geliebt, heiß erwartet, sehnsüchtig, eingerichtetes Kinderzimmer, beschützt und behütet und gefördert? Oder bist du vielleicht das Kind einer Vergewaltigung und bist in der Gosse geboren? Das kannst du dir nicht aussuchen. Das ist deine Geworfenheit. Und das dritte Element ist deine soziale Prägung. Also in welchem Land bist du geboren? In welche Gesellschaft? In welches politische System? Wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren, ja in welchem Viertel? Na, stammst du aus Grünwald oder aus dem Hasenbergl? Das macht einen Unterschied. Das ist deine Geworfenheit. Aber guck, es gibt Menschen, die haben nicht mal einen Hauptschulabschluss und die haben große Karrieren generiert. Es gibt unfassbar erfolgreiche Entdecker, die mit weniger starteten als 90% der anderen Menschen und etwas aus sich gemacht haben. Ich glaube, am Ende des Tages geht es um die Frage des Verständnisses. Ich sage nicht, dass jeder alles erreichen kann. Zu denen gehöre ich nicht, die das versprechen. Ich glaube aber, dass jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, eine Flugfläche höher steigen kann in seinem Leben. Also eine Stufe höher steigen kann, egal wo er sich gerade befindet. Und das Schöne ist, hat er sich da eingegruft auf dieses Level, was kommt dann? Nochmal eine Flugfläche höher. Und irgendwann mal kommt man an auf einem Niveau, wo man sagt, wow, gemessen an meinem Startpunkt bin ich ganz schön weit gekommen. Und was er dafür braucht, ist eine Geisteshaltung, die ihn nicht limitiert. Also keine künstlichen Barrieren. Das heißt nicht, dass jeder alles erreichen kann. Das heißt auch nicht, dass alles möglich ist. Aber jeder kann viel mehr erreichen, als er sich zunächst zutraut. Und was die meisten Menschen übrigens überschätzen, ist das, was sie in einem Monat erreichen können. Und sie unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Warum nickst du jetzt so?
Wir hatten Jahresabschluss bei uns im Maschinenraumteam und ich habe dem Team das gleiche Zitat vorgestellt.
Ah, cool.
Als wir unsere Ziele für dieses Jahr uns vorgenommen haben. Ja. Und jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner Asana. Denn in dem Gespräch heute mit Jochen Schweizer geht es ja auch darum, wie kann man bestmöglich seine persönlichen und seine Unternehmensziele erreichen. Und dazu passt Asana ehrlicherweise ziemlich gut. Asana ist die einzige Work-Management-Plattform, die Unternehmen in einem einzigen Tool die Möglichkeit bietet, Unternehmensziele mit strategischen Initiativen und Projekten zu verknüpfen. Wie ihr bereits wisst, arbeiten wir im Maschinenraum und auch viele unserer Mitgliedsunternehmen aus dem deutschen Mittelstand mit Asana und können so die tägliche Arbeit effizienter und strukturierter mit mehr Klarheit und mehr Verantwortung erledigen und gleichzeitig das Ergebnis eines jeden Mitarbeitenden maximieren. Denn Mit Asana weiß jeder im Team, was er bis wann erledigen muss und hat immer die wichtigen Informationen zur Hand. Über 100.000 Unternehmen verteilt auf der ganzen Welt nutzen Asana, um smarter zu arbeiten und ihre Daten sicher zu halten. Auch ihr könnt Asana testen, kostenfrei auf asana.com, asana.com. Und damit ganz schnell zurück nach Taufkirchen und in das Gespräch mit Jochen Schweizer. Jochen, wenn du den Mensch Jochen Schweizer dir anschaust und du hast gerade die drei Dimensionen genannt, was einem in die Waage gelegt wird und in die Wiege gelegt wird, wie man im sozialen Umfeld man aufwächst und so weiter und so fort, welche Bildung man genießt, welche Schicksalsschläge einem auch erteilen. Diesen Mut, den du hast oder auch die Kontrollierbarkeit der Angst, in der du, musst du als Extremsportler irgendwie in der Lage sein, hast du das vererbt bekommen oder musstest du dir das hart erarbeiten? Hast du es gelernt?
Das war eine Entwicklung. Ich bin ja das Kind einer alleinerziehenden Mutter. Ich war mir selbst überlassen. Ich bin ein Kind der 50er Jahre. Ich war ein klassisches Schlüsselkind. Und das sage ich immer, auch der Arme, der hatte niemanden zu Hause, als er von der Schule kam. Ja, Teufel nochmal, das war genial. Ich hatte nämlich mit dem Schlüssel um den Hals eine Menge mehr Freiheit als meine Klassenkameraden. Und ich konnte eine Menge mehr Unfug machen. Und ich konnte viel öfters auf hohe Bäume klettern als die anderen, weil ich ja viel mehr Zeit hatte, weil ich mir selbst überlassen war. Und insofern, glaube ich, bin ich einfach gewachsen an diesem Thema. Und dann hatte ich auch Glück, weil ich war ein sehr kräftiger Junge. Das war mit Sicherheit eine genetische Kodierung. Also ich war ungewöhnlich kräftig und ich habe auch eine gute Motorik. Tatsächlich einige meiner Kinder haben auch die Motorik geerbt, nicht alle. Die kommt irgendwo her. Aus dieser Stammesgeschichte habe ich Glück gehabt, dass dieses Gen halt bei mir jetzt aktiv ist. Und dadurch konnte ich halt Dinge überleben, die andere vielleicht nicht überlebt hätten, und konnte Dinge leisten, die andere vielleicht so ohne weiteres nicht leisten konnten. Aber ich will mit einem Vorurteil aufräumen gleich bei der Gelegenheit. Talent means nothing. Absolutely nothing. Ist nicht von mir, hat Mike Tyson gesagt. Und der Satz, wenn wir sagen, hard work beats talent, if talent does not work hard, der ist so unglaublich wahr. Am Ende des Tages ist es nicht das Talent, was dich differenziert. Es ist deine Bereitschaft, hart zu arbeiten, die Bereitschaft, den Schmerz der Disziplin zu ertragen. Weil um den Schmerz kommst du sowieso nicht rum. Entweder hast du Schmerzen, weil du Disziplin hast, oder du hast Schmerzen später dann, weil du keine Disziplin hattest. Aber um den Schmerz kommst du nicht rum. Es ist deine Wahl. Es ist deine Wahl, was du willst. Und dieses Bewusstsein zu schärfen, das ist heute meine, nicht Bestimmung, ist es meine Bestimmung. Jedenfalls habe ich sehr viel weiterzugeben von dem, was ich glaube, verstanden und gelernt zu haben.
Jetzt hast du diesen Schritt gewagt vom Extremsportler, Stuntman zum Unternehmer. Ist ja kein logischer Schritt, ne? Wenn man sich ehemalige Fußballspieler anschaut, die irgendwie unternehmerisch erfolgreich sein wollen. Das klappt nicht immer.
Ja, aber klappt manchmal eben auch.
Manchmal klappt es. War das Talent bei dir oder harte Arbeit?
Ich habe als Stuntman verstanden, Gravity is not negotiable. Ne? Gravität kannst du nicht verhandeln, die ist immer da. Und so ähnlich ist es mit den Gesetzen wirtschaftlichen Handelns. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, Bo, kommt aus Baden, aus Karlsruhe, Bo, musst immer ein Mark mehr einnehmen, als du ausgibst, und hast nie ein Problem. Ah, so einfach kann das Leben sein. Und weißt du, was sie noch zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, Bo, wenn du mal eine Freundin hast, neust Mark nur noch 50 Penning wert. Ist vielleicht nicht mehr so modern,
ja. Aber da kann ich nur so halb mit lachen.
Ja, genau. Also ich glaube, unsere Frauen heute brauchen das nicht, aber damals in dieser Zeit war das eben so.
Es gab in deinem Leben ja ein sehr einschneidendes Erlebnis, in dem wir auch am Anfang gehört haben, und zwar als jemand verunglückt ist beim Bungee-Jumpen, tödlich verunglückt. Wie hat dich das verändert, dieses Erlebnis?
Ja, das war massiv. Ich bin da wirklich durch eine Katharsis gegangen. Man muss sich vergegenwärtigen, wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt etwa 600.000 Sprünge verkauft. Es sind auf den Fahrt zu den Sprunganlagen wahrscheinlich mehr Menschen verunglückt als an den Sprunganlagen selbst. Wenn ich die Kilometer mal addiere, das sind theoretische Modelle, es interessiert überhaupt niemanden, auch mich nicht. Sondern es gab eine Situation am Florianturm in Dortmund, in der durch einen Materialfehler ein Seil riss, was niemals hätte reißen dürfen. Das war ein Seil, mit dem ich jederzeit selbst gesprungen wäre. Ja. Das war irgendwie der 127. Sprung von 300 zugelassenen Sprüngen. Das war ein völliger Standardbetrieb und da ist eben nach 600.000 Sprüngen das Unmögliche passiert. Das vermeintlich Unmögliche passiert. Und dieser junge Mann starb. Und es hat mich natürlich in eine tiefe Lebenskrise gestürzt, in der ich würde das wie so ein Sturmwind bezeichnen, der alles aus meinem Leben mitgenommen hat, was nicht hineingehörte. Die falschen Freunde, die falsche Lebenspartnerin, Unternehmensteile, die ich sofort schließen musste, es hat mich letztlich am Ende auch natürlich eine wirtschaftliche Krise verursacht. Ich habe damals gegen den Rat meiner Berater nicht Insolvenz angemeldet, sondern habe mein komplettes Privatvermögen eingesetzt, um das Unternehmen durch diese Krise zu bringen. Das hat mich auch körperlich enorm mitgenommen. Ich bin austrainiert, ein 85-Kilo-Mann. Ich wog dann am Ende dieser 6 Monate noch 68 Kilo. Das war eine harte Zeit, ja. Und bei allem, was ich da durchlitten habe, ja, das ist ja nichts, gar nichts im Vergleich zu dem Leid der Eltern. Also deswegen will ich darüber gar nicht so viel sprechen, ja, weil das wahre Leid, da war ja mein Leid, war ein Tropfen. In einem Ozean des Leids, einen Sohn zu verlieren. Ja, das ist ja ein Kind zu verlieren. Egal ist durch welchen Unfall, ist es maximal mögliche Leid. Und tatsächlich habe ich das Gespräch gesucht zu dem Vater des verunglückten Jungen. Und der fragte mich dann, Herr Schweizer, haben Sie leichtfertig gehandelt? Und ich habe gesagt, nein. Nein, ich habe nicht leichtfertig gehandelt. Ich hätte an diesem Tag meinen eigenen Sohn mit diesem Teil springen lassen, ohne jeden Zweifel. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich sage Ihnen, ich wäre am liebsten selbst diesen 127. Sprung gesprungen. Dann hätte ich das alles nicht erleben müssen. Aber das Leben gibt einem nicht diese Möglichkeit, ja, und sondern du musst es dann eben durchstehen. Und dann sagte der Mann zu mir, sehr gefasst, können Sie mir versprechen, dass nie wieder ein Mensch von dieser Rampe springen wird? Von dieser Rampe. Das habe ich ihm versprochen. Und dann haben wir, als dann geklärt war, dass es ein einmaliger Materialfehler war, der dann auch durch eine andere Systematik, durch eine Redundanz auch für alle Zeiten ausgeschlossen werden konnte und dann einige Sprunganlagen viele Monate später wieder in Betrieb gingen, habe ich eben Dortmund, weil ich dieses Versprechen gegeben hatte, nicht wieder eröffnet. Und wir haben dann diese Rampe zersägt in 150 Metern Höhe und haben die abgeseilt, Stück für Stück. Und im wirtschaftlichen Sinne war das eine Sonderabschreibung. Mhm. Eine Sonderabschreibung einer aktivierten Bilanzposition im Wert von ungefähr 1,8 Millionen Euro. Und es hat eigentlich den wirtschaftlichen Ruin der Firma bedeutet, dass ich mich an dieses Versprechen gehalten habe. Aber Prinzipien kosten eben manchmal Geld. Und ich habe es irgendwie durchgestanden und bin dann, nachdem diese Zeit vorbei war, nachdem ich die Frau verlassen hatte, die mich liebte, nachdem ich dieses sehr schwere Gespräch geführt hatte, war irgendwann der Punkt gekommen, an dem war der Sturm vorbei. Und ich stand in einer alten Werkshalle am 6. Januar 2004 in der damaligen Münchner Kultfabrik. Und ich hatte noch 6 Mitarbeiter. Das waren die 6 Mitarbeiter, die bereit waren, ohne Gage weiterzuarbeiten. Die Insolvenz des Unternehmens hatte ich abgewendet mit Mühe. Ich hatte mein komplettes Privatvermögen. Ich habe auch meine Villa verkauft, die ich mir erarbeitet hatte. Die ist ja nicht, habe ich ja nicht geerbt, Ich habe nichts geerbt und stand dann da mit nichts als diesem GmbH-Mantel, Jochen Schweizer GmbH, und mir selbst und diesen 6 Getreuen. Und fühlte mich wie so ein Krieger nach der Schlacht, der sich wäscht und zu seiner Überraschung entdeckt, dass er völlig unversehrt geblieben ist, weil ich tatsächlich eigentlich unversehrt geblieben war. Denn ich hatte es ja durchstanden.
Ja.
Nicht wahr? Also durch diesen Druck hatte ich das durchstanden. Und dann hatte ich eben die Idee zu sagen, wir haben sehr viele Bungee-Erlebnisboxen verkauft, die ja ein Problem lösen, nämlich die Frage beantworten. Meistens fragen sie das Frauen, die ihren Männern was schenken wollen, was schenke ich ihm denn? Und dann habe ich 10.000 Erlebnisgeschenkboxen für Bungee verkauft an Frauen, fast ausschließlich an Frauen, und ich sah in den Sprunganlagen nur Männer. Und dann habe ich verstanden, warum. Und da hatte ich in dieser Nacht die Idee, das war in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar, der 6. war ein Feiertag, vom 6. auf den 7. Januar saß ich in dieser Kultfabrik, in dieser alten Lagerhalle, die wir ausgeräumt hatten. Es war kalt. Der Wind zog durch die zerbrochenen Fenster. Wir hatten ein paar Schreibtische gerettet, die standen da drin. Wir hatten keine Idee, wie es weitergehen sollte. Und da habe ich dann ein Blatt Papier genommen und habe gesagt, okay, Erlebnisse sind als Geschenke nachhaltiger als Gegenstände, denn die schreibt man ab. Aber Erlebnisse sind unvergänglich. Das ist das nachhaltigste Geschenk. Und dann habe ich dieses Unternehmen innerhalb von 10 Jahren auf weit unter über 100 Millionen Euro Bewertung entwickelt. Aus dem Nichts heraus. Aber ohne die Erfahrung davor wäre ich nicht gestartet.
Vielen Dank, dass du das so teilst. Es ist jetzt schwierig natürlich, das Thema zu wechseln. Merkt auch, wie nah dir das Thema verständlicherweise geht. Du warst ja auch bei der Höhle der Löwen.
Ja.
Ne, daher kenne ich wahrscheinlich auch viele.
Genau, und als ich rausging, hat Marfo.de getitelt, Jochen Schweizer geht als König der Löwen. Da habe ich mich gefreut.
Da siehst du Unternehmer, junge Unternehmer, die eine Idee haben. So mit deiner ganzen Erfahrung, auch den Widrigkeiten, denen man dann gegenübersteht, nicht immer, weil man es selbst verschuldet hat, was würdest du denen raten?
Es geben unendlich viel mehr Menschen auf, als dass Menschen scheitern. Du musst das Scheitern riskieren und darfst nicht aufgeben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, ist wahnsinnig gering. Und Scheitern heißt ja nicht, dass es dann vorbei ist. Das ist not just another chance. Ja, to learn. Und insofern freue ich mich über jede Unternehmerin, vor allem wenn es junge Frauen sind, die in die Selbstständigkeit starten, etwas wagen, eine Idee haben, eine Vision, vielleicht idealerweise auch eine Mission, warum sie das machen. Und entscheiden Sie mal das Warum. Weil das Warum lässt dich durchhalten in schweren Zeiten.
Du hast in letzter Zeit ja öfter über die dritte Lebensphase gesprochen, über Meditation, über Yoga. Also wenn man sich deine Geschichte so anguckt, dann geht es am Anfang ja viel um dein Leben als Stuntman, um Extremsport, um Bungee-Jump, und jetzt wirkt das alles sehr viel ruhiger. Würdest du sagen, du bist ruhiger geworden, vielleicht auch zur Ruhe gekommen?
Der Eindruck täuscht. Ich hätte doch dieses wilde Leben nie leben können, wenn ich mir nicht selber Refugien und Rückzugsorte geschaffen hätte, an denen ich wieder in meine Mitte kommen kann. Weil wenn du monatelang auf der linken Spur bist, ja, und es ein Stuntjob jagt den nächsten, ein Filmprojekt jagt das nächste, dann disconnectest du dich irgendwann mit deinem wahren Selbst. Und reconnect ist das entscheidende Erfolgskriterium. You have to reconnect. Ich habe eine alte Hütte, kleine Hütte im Norden Norwegens, an die ziehe ich mich immer wieder zurück, auf diese Hütte. Und ich bin dort eben allein. Ich bin dort nicht einsam. Aber ich bin allein, all ein, in der besten Bedeutung des Wortes, all eins, also ganz bei mir. Und wenn ich da 2 Wochen auf meinem heiligen Felsen verbracht habe, mit weitem Blick über diese raue See, in diesen Wäldern, nach einem 15 Kilometer Fußmarsch dort angekommen seiend, dann bin ich completely reconnected. Dann bin ich ganz wieder mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Und dieses ganze Bohai, auch in der Höhle der Löwen und diese TV-Jobs, ja, das hat mir damals auch schon hat mich nie aus der Bahn werfen können, weil ich mich immer wieder reconnected habe. Mhm. Und ich kann eben jedem Menschen nur raten. Und mit Yoga und Meditation habe ich mit 20 angefangen. Mhm. Ich habe nur nicht darüber geredet. Aber es war schon immer Teil meines Wesens und Teil meines Seins zu verstehen. Ich habe eben nur diesen einen Körper und diesen einen Geist. Und da muss man drauf aufpassen. Und gerade wenn man so viel Risiko lebt und weiß, morgen ist vielleicht mein letzter Tag, dann solltest du zumindest versuchen, ein anständiger Mensch zu sein an diesem letzten Tag. Und wenn das deine Sendung auf der Welt ist, dann kann dir eigentlich gar nicht so viel passieren. Selbst bei den schlimmsten Rückschlägen oder auch dieser großen Katastrophe, auf die ich jetzt angesprochen wurde, am Ende des Tages, ich bin Reconnector. Und jetzt in dieser dritten Lebensphase, also wie komme ich da drauf? Ich bin 67, sagen wir mal, ich werde 100, dann bin ich jetzt definitiv in der dritten Lebensphase. Und in der ersten Lebensphase war ich eben sehr wild, sehr frei, sehr unbändig. In der zweiten Lebensphase war ich sehr fokussiert. Ich wollte als Unternehmer unbedingt erfolgreich sein. Ich habe extrem hart dafür gearbeitet. Ich habe über 20 Unternehmen gegründet, alle erfolgreich. Ich habe in über 150 Unternehmen investiert. Nicht alle diese Investments waren erfolgreich. Am Ende des Tages habe ich mir hier mit der Jochen Schweizer Arena ein Markenhaus gebaut, in dem dann auch meine Seminare für Persönlichkeitsentwicklung stattfinden. Und insofern bin ich heute, wie eigentlich immer in meinem Leben, mit den Füßen auf dem Boden und meine halt, es ist an der Zeit, das weiterzugeben, was ich meine, verstanden zu haben. Mhm. Das heißt nicht, dass es richtig ist, ne? Was ich meine, verstanden zu haben. Und das tue ich eben als Keynote-Speaker, das tue ich als Autor. Ich habe jetzt überraschenderweise einen Roman geschrieben, aus Versehen.
Wie heißt der?
Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Aber das war ist eine. Da würde ich gerne drüber sprechen, wie komme ich dazu, einen Roman zu schreiben, weil dafür bin ich ja nun gar nicht bekannt, ja.
Das machen wir dann bei der nächsten Podcast-Aufnahme.
Ja, machen wir noch eine.
Vielleicht, mal schauen.
Genau. Also so ist die Entwicklung. Mhm. Und am Ende des Tages geht es doch um die Werte. Was hast du für Werte? Was ist die Grundlage deines Handelns? Was ist dein Wertekonzept? Und die allermeisten Menschen kennen nicht ihre wirklichen Werte. Und ich selber habe auch schon Entscheidungen gefällt, die nicht in Übereinstimmung standen mit meinen Werten. Und deswegen habe ich den Wertekompass geschaffen.
Was ist das?
Wertekompass.de. Jeder Mensch kann da hingehen und kann seine persönlichen Werte ermitteln. Weil ich bin der Meinung, heilsame Ziele fußen immer auf den eigenen Werten. Mhm. Wenn du dir Ziele setzt, die nicht mit deinen eigenen Werten korrespondieren, sind diese Ziele oft schädlich. Indem ich also mir die Frage stelle, was sind denn meine 4 zentralen Kernwerte, kann ich, wenn ich mir dessen bewusst mache, ich habe vorhin ein Experiment gemacht, schreibt mal auf den Zettel eure 4 Kernwerte und jetzt geht mal auf wertekompass.de. Habt ihr das gemacht?
Noch nicht, aber...
Ach, schade.
Weil das ist machen
super,
wir gleich.
Nee, ist nämlich super spannend. Also schreib mal, kann ich jetzt jedem Hörer sagen, schreib mal deine 4 Werte. Was ist die, sind die 4 wichtigsten Sachen? Also Familie, Abenteuer, Freundschaft, Geld verdienen, whatever, ja. Schreib mal deine 4 zentralen Werte auf den Zettel. Dann drehst du den Zettel um. Dann gehst du auf wertekompass.de. Umsonst, kostet nichts. Dann suchst du aus Hunderten von Werten in einem bestimmten Ausschlussverfahren, kommst du auf deine 4 Kernwerte. Die schreibst du auf die andere Seite von dem Zettel. Und wenn du das jetzt vergleichst, dann weißt du ziemlich genau, wie gut du dich selbst kennst. Mhm. Und es ist überraschend manchmal, was daraus entsteht. Und auf Basis von diesem Wertekonzept habe ich eben auch diesen Roman geschrieben, den ich übrigens jetzt verschenke. Wir hatten vorher im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, Mensch, dieser Roman ist ein Spiegel Top 10 Bestseller geworden, zu aller Überraschung, weil ich bin ja nun als Romancier nicht bespannt. Und ich habe mir gesagt, gut, jetzt habe ich mit dem Roman habe ich wirklich gutes Geld verdient und oft spende ich solche Dinge auch, zum Beispiel an Children for a Better World, spende ich solche überraschenden, ich nenne es immer Windfalls, weil es war ja nicht damit zu rechnen, dass der so durch die Decke geht. Und ich habe in diesem Fall überlegt, ich drucke jetzt 100.000 Exemplare von dem Buch. Und dieses Buch verschenke ich jetzt.
An jeden. Wie kommt man in den Genuss?
Wenn du, du könntest in den Shownotes, kannst einen Link positionieren. Das Buch kostet ja im Handel 20 Euro. Und diese 20 Euro kommen von mir. Und die Versandkosten für das Buch muss der jeweilige Besteller selber zahlen. Das sind 5 Euro. Versandkosten und Logistikpauschale. Weil die mussten ja, also die Bücher kommen von mir. Aber weißt du, Logistikzentrum, Porto, Verpackung, das ganze Bohai. Und ich habe gesagt, 100.000 Bücher. Ich habe so tolle Kritiken gelesen und habe so viel positives Feedback für dieses Buch bekommen, dass ich gesagt habe, und irgendwann hört es ja auf mit dem Verkauf. Ne? Also du bist plötzlich ganz oben und dann flacht es ab und irgendwann verkaufst du nur noch 200-300 Bücher im Monat. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt kann es 10 Jahre vor sich hindödeln irgendwie. Oder ich mache nur mal einen Aufschlag und bringe dieses wirklich den Menschen näher. Denn in diesem Buch habe ich in dieser Geschichte, die ich in Norwegen auf meiner alten Hütte geschrieben habe, alles zusammengefasst und alles in eine fiktionale Geschichte verpackt, was ich meine vom Leben verstanden zu haben. Und deswegen ist dieses Buch ein wahrer Kompass für jeden Menschen, der nach Richtung sucht in seinem Leben oder eine Neubestimmung seines Standortes machen möchte.
Vielen Dank, Jochen, für dieses Angebot. Ich gucke hier gerade zu Julia rüber. Deswegen auch mal großes Shoutout an Julia, die redaktionell unseren Podcast verantwortet. Wir werden schauen, dass wir den Link zu dem Geschenk und auch den Link zum wertekompass.de in die Shownotes packen.
Super.
Jochen, was mich noch interessiert, du hast gesagt, dass es ein tiefes Interesse von dir ist, deine Erfahrung auch weiterzugeben. Jetzt weiß ich, glaube, man kann es auch in der Presse nachlesen, du hast 2 Kinder. Verstehst du dich selbst als Familienunternehmer oder als Solo-Entrepreneur?
Nee,
Wie denkst du darüber nach?
Ich bin Solo-Entrepreneur. Meine beiden erwachsenen Söhne, die sind 30 und 35 Jahre alt. Ich habe nie versucht, die dazu zu bringen, mein Leben weiterzuleben. Sondern ich habe sie gefördert, wo ich konnte, damit sie die Möglichkeit haben, ihr eigenes Leben zu entwickeln. Und mein großer Sohn, der ist Berufspilot, der fliegt Helikopter und ist so ein leidenschaftlicher Berggänger, ein Abenteurer, der kommt schon sehr nach mir. Und mein kleiner Sohn, der ist 30, gestandener Mann, der leitet ein Fitnessstudio und ist Fitnessunternehmer und Ernährungsberater. Da hat er auch ein Stückchen was, glaube ich, von mir genommen. Und wir nennen uns übrigens die Three Brothers.
Okay.
Wir sind die Three Brothers, so heißt auch unsere WhatsApp-Gruppe. Und wir gehen einmal im Jahr auf Abenteuertour. Der Dalai Lama hat mal gesagt, once a year go some place where you have never been before. Diesem Rat folgen wir strikt seit fast 25 Jahren.
Super, ich glaube, das ist ein guter Übergang jetzt zu den 3 letzten Fragen, die wir im Podcast fast jeden Gast stellen. Ein guter Übergang auch, weil wir dein Buch ja schon erwähnt haben, da brauchen wir gleich keine Werbung mehr für zu machen. Die erste Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich besonders inspiriert hat und was du auch weiterempfehlen würdest?
Es wird wahrscheinlich viele überraschen. Ein Buch von Martin Janner, Förster des Jahres 2023, mit dem Titel Der Wald der Zukunft. Ich habe es deswegen so faszinierend gefunden, weil ich hatte mal in der Höhle der Löwen, das war glaube ich im Jahr 2014, habe ich mal 5000 Mammutbäume gespendet. Weil ich fand Mammutbäume irgendwie geil, ja. Ältester Baum der Erde, über 3000 Jahre alt, über 100 Meter hoch. Und von diesen 5000 gespendeten Mammutbäumen kenne ich 1800 Standorte. Mhm. Die Menschen haben die wirklich, die haben die Fernsehsendung gesehen. Innerhalb von 4 Minuten waren die 5000 Bäume weg. Also Wahnsinn. Und Bäume pflanzen ist für mich so ein Faszinosum. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Was war der beste Zeitpunkt, einen Apfelbaum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, logischerweise, ja? Logischerweise, weil dann trägt er ja heute.
Ach so, ja, ich hätte gedacht, vielleicht so vor 100 Jahren, weil er hätte eine alte Sorte.
Nee, der trägt dann nicht mehr. Also der beste Zeitpunkt, einen Apfelbaum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Mhm. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Was ist der zweitbeste Zeitpunkt?
Jetzt.
Yes. Yes. Und dieses Jetzt, handle jetzt, komm ins Handeln, auch wenn du es verpasst hast vor 20 Jahren, du kannst jetzt immer noch einen Apfelbaum pflanzen. Und ich finde, Bäume pflanzen, das ist etwas, das kannst du auf der Welt zurücklassen. Und für mich ist das ein Projekt mit Martin Janner, deswegen liebe ich sein Buch, Bäume zu pflanzen, Klimabäume zu pflanzen, also einheimische Arten, die als klimaresistent gelten, verstärkt zu pflanzen und aber viele Menschen einzubinden in dieses Modell des selber Bäume pflanzen. Deswegen fasziniert mich dieses Buch so, weil er auf eine sehr unterhaltsame und doch wissenschaftlich fundierte Weise darüber schreibt, wie sich unsere Wälder entwickeln werden müssen, um den klimatischen Veränderungen zu trotzen. Die Zeit der Fichte ist vorbei.
Wir nehmen nicht die Fichte, aber deine Buchempfehlung auch mit in unseren Buchclub. Dort verlinken wir in den Shownotes. Und dein Buch geht dann als Überraschung an unseren nächsten Podcast-Gast. So haben wir einen kleinen Buchclub etabliert.
Der Wald der Zukunft, da bin ich mal gespannt.
Der Wald der Zukunft, mal schauen, wer ihn bekommt. Katja, Frage Nummer zwei.
Frage Nummer zwei, genau. Also wir haben jetzt ja schon gelernt, Bäume pflanzen kannst du schon. Die zweite Frage wäre, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Oh, ich lerne jeden Tag. So aktuell arbeite ich körperlich sehr an meinen Surf-Skills, weil ich habe Wellenreiten entdeckt als eine faszinierende Sportart. Ich habe das Glück, dass ich hier bei mir in der Arena eine Welle habe, auf der kann ich morgens üben, bevor die Gäste kommen. Und ich tue mich auf dem Meer tatsächlich noch schwer, die richtigen Wellen zu erwischen. Das ist ein Sport, der sieht irgendwie leicht aus vom Strand aus und der ist wahnsinnig schwer zu erlernen. Und aber als Einsteiger habe ich es hier jetzt ganz gut hingekriegt. Da arbeite ich dran und ansonsten geht es für mich im Wesentlichen, was ich lerne, ist immer, wie kann ich Menschen mit Botschaften besser erreichen?
Das führt mich zu Frage Nummer drei. Eine Frage, die jeder unserer Gäste bekommt. Welches Kapitel Unternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Ich bin ja der lebende Beweis dafür, dass es immer einen Weg gibt, auch wenn die Situation absolut ausweglos erscheinen mag. Und ich möchte in Erinnerung bleiben als der Unternehmer, dessen zentrale Lehre aus zwei Bausteinen besteht. Handle and never give up.
Super. Das sind, glaube ich, zwei ganz tolle Schlusswörter, die wir uns mitnehmen können. Und wir wollen dir ganz herzlich danken für die Einladung hier nach Taufkirchen in die Jochen-Schweizer Arena und für das sehr persönliche und spannende Gespräch auch und die Einblicke in deine Lebensgeschichte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jochen, auch von mir für dieses sehr interessante, sehr persönliche Gespräch.
Sehr gerne.
Ich finde, das war ein sehr persönliches, auch sehr nahes Interview. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Tobias. Du machst das ja schon wesentlich länger als ich. Das war ja eine meiner ersten Folgen. Würdest du sagen, das war ein eher ungewöhnliches Maschinenraum-Interview für diesen Podcast?
Ja, jede Folge ist ja natürlich auf seine Art außergewöhnlich. Das ist jetzt die Folge 41. Was uns ja antreibt mit dem Podcast, ist es, Unternehmer, Unternehmerinnen zu interviewen und wirklich auch zu verstehen, was sie persönlich motiviert und was sie antreibt und wie sie letzten Endes ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Und vor dem Hintergrund fand ich das Gespräch jetzt mit Jochen Schweizer hier auch in Taufkirchen, auch in dem Setting, extrem persönlich und sehr nah war und sicherlich ein Unternehmer ist, der mit Leib und Seele sein Unternehmen definiert und sich auch über sein Wirken definiert. Ich habe ihn ja auch gefragt, ob er sich selbst als Familienunternehmer sieht. Und da war ich mir nicht so sicher, ob er so in diesen Generationen denkt, wie das sonst klassisch ist, oder ob er die Generation ist. Er hat ja ein sehr gutes Verhältnis auch zu seinen beiden Söhnen. Von daher, ich fand es ein tolles Gespräch. Ich freue mich, wenn wir mehr solcher persönlichen Gespräche haben, auch um mehr noch über die Person, den Unternehmer, Unternehmerin kennenzulernen. Und deswegen vielleicht auch die Frage an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Unternehmer, Unternehmerin kennt, Wünsche habt, von Gästen, die wir mal hier im Podcast porträtieren sollen, Unternehmen, die wir hier einladen sollen, dann meldet euch gerne unter der bekannten E-Mail-Adresse allesneu@maschinenraum.io oder hinterlasst uns auch eine Nachricht bei LinkedIn zum Beispiel oder in den Kommentaren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis zum nächsten Monat und euch allen einen schönen Sommer.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Bevor ihr jetzt aber diese Folge schließt, um uns eine Mail zu schreiben, uns Feedback zu geben oder euch einen nächsten Gast zu wünschen, möchten wir euch nochmals auf unseren heutigen Werbepartner Asana aufmerksam machen. Asana bedeutet a smarter way to work. Aber was heißt a smarter way to work eigentlich für uns hier im Maschinenraum? Wir im Maschinenraum nutzen Asana und damit weiß jeder, was er bis wann für welches Projekt erledigen muss. Und weil mit Asana alles in einem Tool gebündelt wird, hat man immer alle wichtigen Informationen zur Hand, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dank der engen Integration bei uns, zum Beispiel zwischen Asana und Google Workspace, kann man Asana-Aufgaben direkt aus der eigenen Gmail-Inbox erstellen, seine Arbeit im Google-Kalender planen und Google Drive-Dateien mit Projekten verknüpfen. Egal, ob vom Handy oder vom Browser. So können Arbeitsabläufe automatisiert, manuelle Arbeit reduziert und Effizienz in jedem Prozess gesteigert werden. Wir im Maschinenraum-Team konnten so zum Beispiel intern die E-Mail-Flut stoppen, da wir jetzt zielgerichtet in Asana direkt miteinander zu den jeweiligen Projekten und Aufgaben kommunizieren. Wenn ihr euch also schon mal gefragt habt, wie der Maschinenraum eigentlich so viele Mitgliedsunternehmen tagtäglich begeistern kann, dann liegt das auch an der Nutzung von Asana. Ihr könnt Asana kostenlos testen. Dafür müsst ihr auf asana.com gehen und asana.com buchstabiert man asana.com. Viel Spaß!